Bevor ich zur Predigt komme, möchte ich noch einen Gedanken mit euch teilen, den ich gerade hatte. Anita hat ja am Anfang über die Queen gesprochen, über ihren Tod, die Beerdigung. Und ich hatte vor ein, zwei Wochen ein Gespräch, wo mir erzählt wurde, dass 1953, dort, wo die Queen gekrönt werden sollte, die Leute damals überlegt haben, sollen wir diese Krönungszeremonie im Fernsehen übertragen oder nicht? Sie haben sich diese Frage nicht gestellt, weil sie nicht wussten, ob die Technik das hält. Das war damals schon kein Problem mit den Fernsehen, die waren natürlich alle ein bisschen breiter als heute, aber es ging. Wisst ihr, warum die sich gefragt haben, ob sie diese Zeremonie übertragen sollen? Weil sie sich nicht sicher waren, ob die Leute, die hinter dem Bildschirm sitzen, würdig sind, dieser Zeremonie beizuwohnen. Stellt euch das mal vor. Da könnte ja jemand in Jogginghose sitzen. Weiß ich nicht, ob die es damals schon gemacht haben. Da könnte ja jemand mit einer Bierflasche in der Hand sitzen. Oder ich weiß nicht, was so die Gedanken waren. Aber als ich das gehört hatte, war ich richtig berührt. Weil das ist ein Mensch. Eine Krönungszeremonie für einen Menschen. Und wir, so wie es im Hebräerbrief heißt, haben durch das Blut von Jesus Christus, also durch seinen Tod, Zugang in das Allerheiligste. Also vor den König der Könige, vor den Herrn der Welt, zu jeder Zeit. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit und in einer Kultur, wo wir uns als Christen ganz neu darüber Gedanken machen müssen, was bedeutet das eigentlich, dass ich das darf, dass ich das kann. Klar, Jesus ist mein Vater, Gott ist mein Vater, aber er ist eben auch der König aller Könige. Und wenn Menschen sich schon gefragt haben, was es bedeutet, dass wir die Krönungszeremonie von einem Menschen im Fernsehen übertragen, wie viel mehr sollten wir uns fragen, was es für mich bedeutet, dass ich vor diesen König treten darf und ins Allerheiligste des Tempels, in den Himmel treten darf. Punkt. Jetzt kommen wir zur Predigt. Wir starten heute mit einer neuen Predigtserie. Und die Predigtserie heißt Beziehungsweise. Wir wollen beziehungsweise sein und immer mehr werden. Dabei soll der Fokus dieser ganzen Predigtserie auf Partnerschaft und Ehe liegen. Und es wird in den nächsten Wochen um folgende Themen gehen. Wer passt zu mir? Ist natürlich die Frage, die man sich stellt, bevor man in eine Partnerschaft geht, in eine Ehe startet. Dann, was sind wir uns wert? Egal, wie lange wir schon zusammen oder verheiratet sind, was sind wir uns eigentlich noch wert? Wie viel bin ich bereit zu investieren? Dann Nachwuchs, ein Kinderspiel. Erstmal Kinder zu kriegen ist nicht schwer. Vater zu sein dagegen sehr, heißt es, glaube ich, in irgendeinem Kinderlied. Da soll es am 16.10. darum gehen. Dann eine Woche später, ehe alles zu spät ist. Ausrufezeichen. Also ich glaube, jeder, der schon länger mit jemandem zusammen ist oder verheiratet ist, weiß, es gibt immer diese Höhen, klar, auf die freuen wir uns, aber dann auch die Tiefen, die Täler, die Konflikte. Und wann ist es eigentlich zu spät und was sollten wir machen, damit es eben niemals zu spät ist? Und dann am Ende quasi, oder im letzten Teil der Ehe, sind irgendwann, wenn Kinder da waren, auch weg. Oder manche haben auch nie Kinder gehabt. Was bedeutet das eigentlich für uns als Ehepaar, wenn wir in dieser Phase sind? Das sind die Themen der Predigtserie in den nächsten Wochen. Und ihr seht, dass jeder Sonntag, jede Predigt quasi eine Gruppe besonders im Fokus hat. Aber wir haben uns als Prediger in der Vorbereitung gesagt, wir wollen trotzdem an jedem Sonntag Impulse weitergeben, Prinzipien herausschälen, die auch für jeden anderen in seinem eigenen Leben übertragbar sind. Also spitzt die Ohren, auch wenn ihr denkt, ihr gehört nicht zur Zielgruppe des Sonntags oder der Predigt. Es wird auch etwas für euch dabei sein. Seid also gespannt und da. Wer jetzt aufmerksam die Daten gecheckt hat, hat gemerkt, da steht gar nicht das Thema von heute. Worum soll es heute gehen? Wir haben die Predigt heute überschrieben, wer sucht, der findet. Und wenn nicht? Wer sucht, der findet. Und wenn nicht? Auch wenn es in unserer Gesellschaft, in unserer Gemeinde ganz viele Familien, Kinder, Paare gibt, gibt es natürlich genauso auch Single in unserer Gemeinde. Und dazu zählen Personen aus den unterschiedlichsten Altersgruppen. Da sind natürlich Jugendliche, junge Erwachsene, aber genauso auch Menschen, die in der Mitte ihres Lebens stehen, Senioren. Da sind welche, die schon mal eine feste Partnerschaft hatten, jetzt aber nicht mehr. Da sind welche dabei, die vielleicht verwitwet sind, die geschieden sind, die alleinerziehend sind. Also Single ist man nicht nur in den ersten Jahren seines Lebens, sondern es kann immer wieder Teil der Lebensgeschichte sein. Und Umfragen zufolge leben in Deutschland um die 30% der Menschen zwischen 18 und 65 als Single. 30% zwischen 18 und 65 Jahre, das sind fast 17 Millionen Menschen. Tendenz steigend. Darum haben wir gesagt, bevor wir in die Partnerschaft hineingehen, in die Ehethemen hineingehen, wollen wir da nochmal ganz genau hinschauen und überlegen, was heißt das eigentlich für uns, für jeden persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Und darüber wollen wir heute zusammen nachdenken. Vielleicht hast du dich in den letzten Sekunden schon gefragt, aber ist der da vorne, der Verheiratete, dann der Richtige für diese Predigt? Sollte da nicht jemand anders stehen? Das kann ich natürlich nachvollziehen und auch ein Stückweise bestätigen. Aber auf der anderen Seite kann ich noch sagen, dass ich länger Single in meinem Leben war als verheiratet. Das wird irgendwann wahrscheinlich nicht mehr so sein, aber noch ist das der Fall. Aber auf der anderen Seite habe ich mir auch Verstärkung geholt. Verstärkung aus dem Wort Gottes, aus der Bibel und Verstärkung auch von einer Person aus der Gemeinde, die viel länger Single ist, als ich es war. Dazu dann aber später etwas mehr. Zuerst schauen wir einmal in die Bibel rein. Und ich möchte mit euch zwei Verse anschauen, die eigentlich nur für Ehethemen herangezogen werden oder sogar bei Hochzeiten. Aber lasst uns da nochmal ganz neu drauf schauen. Der erste Vers aus Genesis 2, Vers 18, also ganz am Anfang der Bibel. Dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Daraufhin schafft Gott Eva. Und so wird für das menschliche Wesen Adam ein weibliches Gegenüber von Gott gemacht. Und im selben Kapitel heißt es dann ein paar Verse weiter, deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Ich möchte aus diesen zwei Bibelversen genau zwei Gedanken herausschälen und sie mit euch kurz anschauen. Der erste Gedanke ist, Gott hat uns Menschen von Anfang an für Beziehungen geschaffen. Er hat nicht Adam allein gelassen, sondern er hat Eva geschaffen. Wir sind für Beziehungen bestimmt. Wir haben diese Sehnsucht, wie Ansgar das erzählt hat, wir haben diese Sehnsucht nach Beziehung, nach Gemeinschaft. Und wir sehnen uns nach allen Formen von Beziehung, würde ich mal sagen. Wir sehnen uns nach losen Bekanntschaften und Begegnungen hier und da. Wir sehnen uns aber auch nach regelmäßigen Kontakten und natürlich auch nach tiefen und verbindlichen Freundschaften und nach der Ehe. Ich glaube, es gibt keinen oder wenn dann nur ganz, ganz wenige Menschen, die gerne mit Robinson Crusoe tauschen würden, um alleine auf einer Insel zu leben. Die Sehnsucht nach Beziehung ist in uns hineingelegt und das sehen wir von Anfang an. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, Adam und Eva hatte ich gerade erwähnt, aber auch etwas später dann der Turmbau und die Stadt Babel. Warum wollten sie diese Stadt und den Turm bauen? Damit sich die Menschen eben nicht zerstreuen auf der Erde, sondern zusammenbleiben, weil sie eine Gemeinschaft bilden wollten. Und obwohl es da nicht geklappt hat, sehen wir, dass sich trotzdem immer wieder Sippen und Großfamilien herausbilden, die in der Regel zusammenbleiben und sich gegenseitig unterstützen und Leben teilen. Und aus diesen Sippen bilden sich dann später Völker und Nationen, die eine eigene Identität entwickeln und so die Erde immer weiter bevölkern. Und ganz auf dieser Linie sehen wir, dass Gott im Neuen Testament dann die Gemeinde schafft. Ein Ort, wo Menschen zusammenkommen. Sie teilen keine irdischen Attribute wie Nationalität oder sonst irgendwas, sondern sie teilen den Glauben an Jesus Christus. Und das verbindet sie und darum existiert Gemeinde schon seit 2000 Jahren. Und diesen Wunsch nach Beziehung, den hat jeder von uns in die Wiege gelegt bekommen, könnte man sagen. Und das ist der erste Gedanke, den wir aus diesen zwei Versen mitnehmen können. Der zweite ist eigentlich keine Wahrheit, sondern eigentlich vielmehr ein Irrtum, der durch diese Verse entstanden ist, aber auch einfach durch das gesellschaftliche Leben. Und den Irrtum erkennt man, wenn wir zum Beispiel in dem letzten Vers unten ein Wort einfügen. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind erst dann eins mit Leib und Seele. Der Irrtum, auf den ich damit anspiele, ist die Meinung, dass ein Mensch, bevor er in Partnerschaft oder Ehe drin ist, nur eine halbe Portion ist. Erst durch den Partner, erst durch die Ehe werden wir ein vollständiger Mensch. Vorher waren wir das noch nicht. Ich glaube, das würde keiner von uns so sagen, oder? Aber denken, wie wäre es damit? Wenn wir sehen, dass Menschen schon älter werden, 25, 26, 27 oder gar 30 und noch keinen Partner oder keine Ehe haben, dann habe ich schon öfter gehört von Leuten, die älter sind oder in einer Beziehung oder in einer Ehe, dass sie denken, Mensch, dieser feine Typ, diese feine Dame, die bräuchte doch mal einen passenden Menschen. Und da sind wir, glaube ich, in etwas hineingerutscht, hineingewachsen, nicht nur als Gemeinde, sondern auch als Gesellschaft, was ich mal zutiefst unbiblisch nennen würde. Damit meine ich nicht, dass wir anderen Menschen keinen Partner oder eine Ehe wünschen dürfen. Das meine ich nicht, sondern was ich damit meine, ist, dass wir annehmen, den Gedanken in uns hegen, dass die Identität von anderen Menschen und von mir selber davon abhängig ist, ob ich verheiratet bin oder nicht. Das ist unbiblisch. Das ist zutiefst unbiblisch. Denn wir sehen durch die ganze Bibel hindurch, dass unsere Identität, dass wir sie dadurch bekommen, dass der König der Könige, der Schöpfer des Universums, uns erfunden hat und uns dann auf diese Erde gesetzt hat. Das gibt uns Identität. Darum bin ich wertvoll, darum bin ich vollständig, weil unser Gott mich erdacht hat und mich gemacht hat. Und das ist der einzige Grund für meine vollständige und wertvolle Identität. Das Einzige, wenn man davon reden möchte, dass jemandem etwas identitätsmäßig fehlt, das Einzige, was uns von Anfang an fehlt, ist die Identität in Jesus. Wir werden geboren und leben und es fehlt uns kein Ehepartner, sondern es fehlt uns Jesus und die Identität in ihm. Aber wenn dann jemand diese Beziehung eingegangen ist, dann ist er im wahrsten Sinne des Wortes vollständig. Dann hat er in seine Identität hineingefunden, die Gott uns von Anfang an geben wollte und geben möchte. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr jetzt das hört, ob ihr merkt, ja, ähnliche Aspekte oder Gedanken, Gefühle sind da schon in mir vorhanden, dann lasst uns das einfach ablegen, so schnell wie möglich. Es geht natürlich nicht so, wie die Jacke an der Garderobe abzuhängen, aber lasst uns diesen Gedanken, wenn wir ihn merken oder so etwas fühlen, immer wieder beiseite schieben und sagen, das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Wir sehen durch die ganze Bibel hindurch und dann auch durch die Kirchengeschichte hindurch, dass Menschen immer wieder mit Gott etwas Großes bewegt haben, egal ob sie verheiratet waren, in einer Ehe waren oder nicht. Wir sehen zum Beispiel im Alten Testament viele der Propheten, dass sie nicht verheiratet waren. Elia, Elisa, Jeremia, sie haben Unglaubliches auf die Beine gestellt in ihrem Leben. Im Neuen Testament Johannes der Täufer oder Paulus, Timotheus, wahrscheinlich sehr viele von den Gefährten damals hatten keine Familie und natürlich Jesus selbst. Und wenn wir dann in die Kirchengeschichte schauen, die Kirchenväter am Anfang der Zeit, aber dann natürlich zum Beispiel auch die vielen Nonnen und Mönche, die die Kirchengeschichte ganz besonders geprägt und beeinflusst haben. Und ich möchte ein Zitat vom Kirchenvater Justin dem Märtyrer aus dem 2. Jahrhundert vorlesen, das das sehr gut zusammenfasst. Er schreibt: Und viele Männer und Frauen, die von Jugend auf Schüler Christi gewesen sind, bleiben mit 60 oder 70 Jahren keusch, also keine Ehe. Und ich traue mir zu, solche in allen Klassen, also in allen Gesellschaftsschichten aufzuzeigen, ganz zu schweigen von der unzähligen Menge derer, die sich von einem zügellosen Leben abgewandt und diese Grundsätze angenommen haben. Anfang des 2. Jahrhunderts schreibt Justin das, dass es Menschen, die von Jugend auf an Jesus geglaubt haben, bewusst sich dafür entschieden haben, ehelos zu bleiben und Jesus und seinem Reich dadurch zu dienen. Und wenn wir die anderen Kirchenväter danach lesen, sehen wir Tendenz steigend. Es gab immer mehr, die das dann bewusst gelebt haben. Das jetzt so ein kleiner Einblick, meine Unterstützung aus dem Wort Gottes, aus der Kirchengeschichte. Nun möchte ich, wie angekündigt, persönliche Unterstützung einholen. Und da bitte ich Barbara, dass du einfach mal zu mir nach vorne kommst und deinen Platz hier vorne einnimmst. Barbara, vielen Dank, dass du bereit bist, dich hier vorne hinzusetzen, mit mir zu reden. Gerne. Und ich glaube, ganz viele hier aus der Gemeinde kennen dich, aber sicher nicht alle. Darum sag doch mal zunächst ein paar Sätze zu dir.
Okay, mein Name ist Barbara Endell. Ich bin schon seit 1995 in der Gemeinde. Also ich glaube, in 3 Jahren kriege ich das Oldtimer-Kennzeichen hier. Ich war mein ganzes berufliches Leben lang Personalleiterin, zuletzt hier in Heidelberg in einem großen Industrieunternehmen. Was gibt's sonst noch zu mir zu sagen? Ja, ich habe mich bekehrt im Studium in Berlin, wo ich Christen getroffen habe, wo ich ganz bewusst nach dem Sinn des Lebens gefragt habe. Und seitdem war ich dann in so unterschiedlichen Gemeinden bei meinen unterschiedlichen beruflichen Stationen dann. Jo, ansonsten bin ich mittlerweile in Altersteilzeit, habe jetzt also viel Zeit. In meiner Freizeit habe ich mich bislang für Gemeinde engagiert, in meinem Sportverein engagiert. Ich war in der Leitung von so einem Mentoring-Programm für Frauen im beruflichen Kontext. Ich gehe gern raus ins Grüne, Outdoor-Aktivitäten mache ich gern, Fahrradfahren und ich liebe auch Musik. Momentan habe ich Gesangsstunden, die ich sehr genieße. Und ich habe jetzt ein kleines Patenkind mit 2 Jahren auch bekommen über die Gemeinde, über eine junge Familie in der Gemeinde. Und das macht mir jetzt auch viel Freude.
Vielen Dank für diesen kleinen Einblick in deine Geschichte, in dein Leben. Ich habe ja gerade darüber gesprochen, dass in religiösen Kreisen, aber auch genauso in der Gesellschaft, die Familie oder die Ehe Norm und vor allem auch das Ideal für viele ist. Du bist aber Single. Was hat dich dazu bewegt, diese Lebensform zu wählen?
Also so eine direkte Wahl war es nicht. Ich komme aus einer Herkunftsfamilie, die mir ein sehr positives Bild von Familie vermittelt hat. Ich habe selbst 3 Geschwister und wir hatten immer also ein schönes familiäres Miteinander. Insofern war bei mir auch der Wunsch da, ich wollte auch Familie haben, natürlich. Ich wollte auf jeden Fall auch nicht nur 4 Kinder, sondern 5 Kinder haben. Das stand für mich auch fest. Aber irgendwie hat es sich halt nicht ergeben. Also die Kandidaten, die dann so da waren, muss ich sagen, das war dann doch nichts. Und im Nachhinein bin ich auch froh, dass ich da jetzt nicht irgendwie nur geheiratet habe, um halt verheiratet zu sein, weil auf diesen Gedanken kommt man dann schon. Und ja, vielleicht hatte ich das Glück, auch relativ selbstständig erzogen worden zu sein von meinen Eltern. Das heißt, es ist mir relativ leicht gefallen, auch allein zu leben. Habe die Selbstständigkeit auch genossen. Ja, insofern war es nicht die direkte Wahl, Single zu sein, aber es war jetzt auch kein Schrecken da, Single zu sein. Also diese Lebensform war für mich jetzt nicht schlimm oder hatte jetzt nicht irgendwie einen Makel oder so. Also so kann ich das nur so beschreiben.
Und selbstständig hast du gesagt, das ist super, das ist total wertvoll. Du hattest sicherlich aber dann viele Freunde, Bekannte in deinem Umfeld, die dann wahrscheinlich irgendwann in Beziehungen eingetreten sind, Familie gegründet haben. Was hat das dann mit dir gemacht, das so zu sehen?
Also eigentlich finde ich das gar nicht schlimm. Also ich weiß, diese Hochzeitsfeiern waren immer recht schön. Da haben wir viel gemacht auf diesen Feiern. Und letztendlich sind diese Freunde ja auch meine Freunde geblieben. Und wenn die mal ein bisschen mehr mit sich selbst beschäftigt waren oder mit ihren Kindern, dann gab es noch genügend Single-Freundschaften, die ich hatte. Insofern war das jetzt, also jetzt nichts Schlimmes. Also ich finde Familie gut und ich schätze Familien sehr und finde Familien auch wichtig als Keimzelle, wo Erziehung stattfindet, wo vieles an Werten beigebracht wird. Also ich finde Familien also sehr, sehr positiv. Insofern fand ich das okay. Und weil ich für mich das Single-Sein auch einigermaßen annehmen konnte, gibt natürlich dann Momente, wo das mal nicht so war, aber war das jetzt auch okay für mich.
Zu diesem letzten Satz, den du gerade gesagt hast, möchte ich dann noch weiter fragen. Du hast ja erzählt, dass du dir eigentlich anfangs eine Familie gewünscht hast und nicht nur 4, sondern 5 Kinder, sehr beeindruckend. Aber du bist dann trotzdem Single geblieben. Wie hast du dann dein Single-Leben gestaltet? Was hast du dann für dich gemacht?
Ich glaube, ich hatte das Glück, dass ich einen Beruf hatte, der mir wichtig war und der mich gefördert hat und auch gefordert hat, wo ich Verantwortung übernehmen konnte, wo ich ein positives Umfeld zumindest meistens hatte. Das war, glaube ich, ganz wichtig für mich. Und dann war es mir auch wichtig, immer Freundschaften zu pflegen. Also ich bin früher in meiner Jugend häufiger umgezogen und so an jedem Ort habe ich, glaube ich, so irgendwie eine Freundin oder ein Ehepaar, was ich gut kenne. Und ich habe die dann auch viel besucht. Ich bin mit der einen oder anderen Freundin dann auch häufiger in Urlaub gefahren. Oder ich telefoniere mit Freundinnen. Also diese Freundschaften waren mir dann schon wichtig, weil, was du gesagt hast, Beziehung steckt in einem schon drin. Also so, ich kann zwar gut allein sein, denke ich zumindest, aber ohne Beziehung wäre das alles auch nichts. Und da ist diese Pflege von Freundschaften ganz, ganz wichtig. Und ich habe im Laufe meines Lebens festgestellt, es gibt Freundschaft für jede Situation. Ne? Mit dem einen kann man besser reden, mit dem anderen kann man besser Radfahren, mit dem anderen kann man besser irgendwie in Urlaub fahren. Das ist auch ein bisschen unterschiedlich, aber das war für mich ganz, ganz wichtig. Und dann habe ich mich dann auch jetzt in einem Sportverein noch engagiert, habe dort mittlerweile sehr nette Leute kennengelernt. Jo, in letzter Zeit bin ich dann auch viel bei meiner Familie gewesen, in den letzten 4 Jahren viel bei meinem Vater, der alleinstehend oder verwitwet jetzt ist mit 93 Jahren, der jetzt auch sich über Unterstützung freut. Und das ist nochmal so eine ganz neue Form von Familienleben jetzt so mit seinem alten Vater und jetzt, wo man jetzt auch viel dann ihn auch für ihn machen kann. Ja, insofern, das waren so Punkte, die mir da wichtig waren.
Du hast jetzt viel über Beziehungen zu anderen Menschen gesprochen. Mhm. Gab es aber auch Momente, wo du dann in der Beziehung zu Gott irgendwie ins Hadern gekommen bist und da auch vielleicht enttäuscht oder unzufrieden mit ihm warst? Und wie bist du dann damit umgegangen?
Ja, also klar, als Freud und Leid eines Singles sind das Alleinsein. Das muss man schon sagen. Also das gab bei mir dann auch durchweg Phasen, die dunkel waren und auch depressiv waren, weil manchmal kann man das nicht so gut vertragen. Ne? Und jetzt ist die Frage, wie reagiert man da drauf? Wenn der Partner einfach fehlt, so ein Partner, an dem man sich mal anlehnen kann oder der ein bisschen motiviert, wenn man durchhängt oder der hilft, schwierige Entscheidungen zu treffen. Und da habe ich aber in diesen Situationen nicht mit Gott gehadert, ich habe schon mit Gott gehadert, aber ich habe nicht mit ihm gehadert, weil ich keinen Partner hatte, der mir das jetzt macht, sondern ich habe gehadert, dass er mir nicht hilft in dieser Situation. Ich weiß nicht, ob man das so versteht, ne? Also ich habe mit Gott gehadert, weil er mich da einfach hängen lässt alleine, ne? Und weil in meinem Single-Sein ist mir schon auch ganz wichtig, dieses Wissen, dass Gott mich liebt. Ich weiß, als ich mich bekehrt habe, war das Wichtigste, was ich entdeckt habe in den Psalmen, halt, dass Gott mich wunderbar geschaffen hat. Das hat mich mein Leben lang durchgetragen. Ich weiß, Gott hat mich wunderbar gemacht, auch wenn andere Leute das vielleicht nicht so sehen oder keine Ahnung was. Gott liebt mich als Person, so wie ich bin, und zwar alleine. Er liebt mich nicht mit meinem Partner, sondern mich als Person. Ich glaube, eigentlich ist das in der Ehe ja genauso. Also das, was Halt gibt, ist mir wirklich dieses Wissen, Gott liebt mich und er hat mich so geschaffen, wie ich bin, und das ist gut so. Insofern hadern ja, aber nicht, weil eben nicht verheiratet, sondern weil ich mich da so manchmal ein bisschen alleingelassen gefühlt habe.
Vielen Dank für deine ehrliche Antwort. Ein Schritt weiter ist dann, wenn wir auf unsere Gemeinde schauen. Und Gemeinde, gibt es natürlich auch Singles. Das haben wir ja gerade auch schon rein statistisch gehört. Und es werden auch wahrscheinlich mehr werden. Wo hast du Gemeinde als hilfreich in deinem Single-Sein erlebt und wo vielleicht auch nicht?
Also eigentlich habe ich in den verschiedenen Gemeinden, die ich erlebt habe, die Gemeinde immer als sehr glücksbringend empfunden, muss ich sagen. Und zwar, ich bin jetzt nicht unbedingt so der extrovertierte Mensch, und in Gemeinden habe ich erlebt, dass es da schon niederschwellige Gemeinschaftsangebote gab und dass da so ein Grundvertrauen da war, ne? Also die meisten waren Christen, und da war irgendwie schon mal so ein Goodwill einfach da, wenn man da so miteinander was gemacht hat. Und das war so ein Vertrauensvorschuss auch da in Beziehung. Und das fand ich sehr positiv, hat mir geholfen. Was man dann allerdings immer draus gemacht hat, ist natürlich dann die eigene Sache, ne? Also ob man das dann weiter verstärkt oder nicht. Dann habe ich hier in der Gemeinde einen Hauskreis gefunden, seit über 20 Jahren, also auch fast schon Oldtimer-Hauskreis, in dem ich mich sehr geschätzt fühle und aufgenommen fühle. Und ich glaube, wir sind bunt gemischt. Aber auf der anderen Seite gehen wir sehr liebevoll miteinander um und sind füreinander da. Also es sind jetzt nicht alles die dicksten Freunde oder so, aber ja, ich fühle mich dort gut aufgehoben. Also kann ich auch nur empfehlen. Und so ein Hauskreis gibt auch die Möglichkeit, dass man so ein Stückchen Korrektur erfährt. Na, als Single ist man immer ein bisschen in der Gefahr, dass man so ein bisschen komisch wird, ne? Also, weil man sich nur noch um sich selbst dreht und nur noch seine Meinung hört und so. Und das ist mal wichtig, so eine andere Stimme zu hören, ne? Also Freunde auf jeden Fall, aber auch Hauskreis, wo man auch mal ein bisschen ehrlich sein kann, ne? Also so. Und das finde ich, hilft auch ungemein und kann ich nur empfehlen. Dann hier in der Gemeinde jetzt oder in den Gemeinden, wo ich war, habe ich eigentlich auch immer Menschen gefunden, die so meine Kragenweite hatte. Man kann ja nicht mit allen befreundet sein, aber es gab immer Menschen, mit denen man zusammen was machen konnte, an Aktivitäten, an Treffen. Hier in der Gemeinde war das auch lange Zeit so. In der letzten Zeit ist das ein bisschen abgebröckelt leider, weil viele weggegangen sind, die jetzt meine Altersklasse und so mein Umfeld waren. Aber da hoffe ich mal, dass sich das auch wieder ein bisschen korrigiert. Mal schauen. Vielleicht möchte ich noch was nachtragen vorhin zu deiner Frage mit dem Single-Sein gestalten. Fällt mir gerade so ein. Ich glaube, es ist wichtig, als Single so eine Art, wie soll ich das sagen, Note-Package zu haben. Also zu wissen, was mache ich, wenn es mir schlecht geht. Also was für eine Strategie habe ich da? Also ich weiß halt, wenn es mir schlecht geht, gehe ich raus. Also gehe ich Radfahren oder gehe in den Wald oder sowas, ne? Und mache etwas, was mir Freude macht. Ich glaube, das sollten alleinstehende Menschen schon haben. Oder dass sie jemanden anrufen, wo sie sich mal ausheulen können oder so, ne? Also man kann nicht alles mit sich selbst ausmachen. Da ist so eine Ehe schon im Vorteil. Da ist zumindest jemand da, ne? Der zuhört, der motivieren könnte, wenn er will. Ob es dann passiert, das weiß ich nicht. Das wissen dann die Ehepartner selbst. Und was mir auch noch ganz wichtig ist, ist zu sehen, dass Single-Sein wirklich eine Lebensform ist. Also was du vorhin schon gut gesagt hast, es ist nicht nur ein Übriggebliebensein, sondern es ist eine vollwertige Lebensform, ne? Paulus war alleine, Jesus war alleine, viele der Propheten waren alleine. Und das spürt man manchmal schon in Gemeinden, dass das eben nicht so als so vollwertig angesehen wird, sag ich mal vorsichtig. Und da denke ich, da muss man sich auch so ein bisschen eine Strategie überlegen, dass man da was sagt oder das nicht einfach nur so hinnimmt, ne? Und das, glaube ich, ist auch wichtig als Single. Okay.
Du hast jetzt gesagt, wie du als Single oder andere Single auf ja solche Herausforderungen reagieren können. Aber anders gefragt können wir auch sagen, wie können wir als Gemeinde dabei helfen, dass sich Single in unserer Gemeinde wohler fühlen oder besser vertreten fühlen?
Also einmal an dieser Haltung arbeiten, Und das rutscht, das ist ja manchmal auch unbewusst, das rutscht dann so raus, denn wenn man so fragt, kannst du als Single auch glücklich sein? Ne? Das ist nicht bös gemeint, ist total lieb gemeint und ich sehe da so nette Christen vor mir, die dann sagen, ach, wir müssen mal für dich einen Mann suchen und so, ne? Du bist doch nett und wir verstehen gar nicht, warum du noch keinen hast. Das verletzt, ja, das verletzt einfach. Auch wenn es ganz lieb gemeint ist, aber das sind feine Nadelstiche, die verletzen. Und ich glaube, die kann man sich abgewöhnen, wenn man möchte, dass Singles sich wohlfühlen. Man kann vielleicht dann auch, denke ich mir, eine gute Vernetzung schaffen zwischen Singles, Verheirateten, Geschiedenen, weil ich glaube, Singles möchten ganz normalen Kontakt haben und auch als normale Person gesehen werden mit dem, was sie sind, was sie können. Sie können sich einbringen, ne? Und ich freue mich zum Beispiel jetzt über meinen Patensohn, das war eine junge Familie, auch hier aus dieser Gemeinde, jetzt sind sie woanders, die mich dann einfach gefragt haben, möchtest du nicht Patentante werden oder Patenomi werden sogar, ne? Ich habe jetzt Einblick in so eine Familie, wie es geht. Ich kann da auf der anderen Seite auch wieder ein bisschen helfen, was denen auch ein bisschen gut tut. Wir können uns austauschen und mit dem kleinen Mann habe ich echt meine Freude, ne? Also das sind so Dinge, die in Gemeinde, glaube ich, gut möglich sind, und die man nutzen könnte. Man könnte auch weiter Plattformen schaffen, wo Begegnung stattfindet zwischen jung und alt, allein oder nicht allein. Vielleicht auch mal ohne Kinder, weil die dann manchmal doch sehr die Aufmerksamkeit der Eltern in Anspruch nehmen, denke ich mir. Nicht immer, aber so mal so Möglichkeiten schaffen. Ja, dann finde ich es gut in Gemeinden, wenn man auch mal angesprochen wird. Auf Familienfeiern oder großen Feiern, wo die Leute immer paarweise auftreten, ist man Single immer so ein bisschen so, steht man immer so am Buffet rum und dacht, naja, was mache ich denn jetzt, ne? Zu wem setze ich mich jetzt oder so? Das wäre hilfreich. Oder sonstige Hilfestellung, die man anbietet, dahin sitzt so jemand, wenn ich eine Spinne in der Wohnung habe oder im Staubsauger, dann hilft er mir einfach, weil das sind Dinge, die ich nicht kann. Ich kann viel, aber bestimmte Sachen kann ich nicht. Und wenn da jemand da ist, das ist toll, ne? Also so ganz, ganz, ganz praktisch, ne? Da hat jeder vielleicht seine Vorlieben oder so. Was ich nicht mag, aber das ist meine Meinung, Singles sind sehr unterschiedlich, genauso wie Ehepartner ja auch sehr unterschiedlich sind. Aber meine Meinung ist, also ich mag keine Single-Veranstaltung. Ich komme mir da so vor wie so auf so einem verdeckten Heiratsmarkt oder ich finde das so ein Ghetto, so eine Stigmatisierung, da gehen die Singles hin, ne? Also muss nicht sein, finde ich, aber ich weiß, andere mögen das. Also man kann auch nicht alle über einen Kamm scheren. Was ich nicht mag in Gemeinde ist, wenn sich jemand um mich kümmert. Also können wir dich mal einladen, so von wegen, du kriegst ja nichts Anständiges zu essen, ne? Single kocht nicht und sowas. Oder also das kann ich, mag ich nicht, ne? Also es ist bestimmt auch immer gut gemeint, aber eine Begegnung muss immer auf Augenhöhe passieren. Egal ob Single oder verheiratet oder wie auch immer. Das immer auf Augenhöhe und da schafft auch die Gemeinde. Die hat ein großes Potenzial, das man da halt macht, weil hier sehr viele unterschiedliche Menschen sind. Auf der anderen Seite möchte ich Singles auch zurufen. Singles, die sich vielleicht nicht gesehen fühlen, die, ja, dass sie auch mal versuchen, in den Vordergrund zu treten, dass sie Initiative ergreifen. Gerade Initiative ergreifen finde ich ganz, ganz wichtig als Single. Also wer nur wartet, dass er gefunden wird, kann manchmal lange warten. Also einfach dranbleiben, sich in der Rinne rufen, mal hier brüllen oder mal mitarbeiten, mal sich einladen oder wie auch immer. Aber nicht nur abwarten, dass es besser wird. Das passiert nicht, meine Erfahrung.
Barbara, vielen, vielen Dank, dass du hier Rede und Antwort gestanden bist. Ich glaube, das war für uns als Gemeinde total bereichernd. Für mich war es auf jeden Fall, wir haben uns getroffen zum Spaziergang und diese und andere Fragen besprochen. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dabei warst und uns einen Einblick in dein eigenes Leben gegeben hast. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Ich möchte zwei Punkte von denen, die Barbara gerade erwähnt hat, nochmal aufgreifen und uns als Gemeinde ein Stück weit ins Stammbuch hineinschreiben. Das erste, was mich richtig bewegt hat, als wir gesprochen haben, war, dass du gesagt hast, Gott liebt mich trotzdem. Ich hatte gefragt, wie eben auch, wie geht's dir damit, dass du Single bist? Und da hat sie gesagt, ich weiß, Gott liebt mich trotzdem. Und als ich das gehört habe, dachte ich, ja, irgendwie wissen tun wir das alle. Aber es auch hier drin zu wissen, dass es unseren Alltag, unsere Identität berührt und auch verändert, wo nötig, das ist, glaube ich, etwas, wo wir alle hineinwachsen können. Und das ist, glaube ich, wie gesagt, ein Punkt, der für jeden von uns wichtig ist. Egal, wo wir gerade stehen, egal, ob du dir einen Partner wünschst, ob du dir ein Kind oder Kinder wünschst, ob du dir Gesundheit wünschst oder einen Job, um überleben zu können, was auch immer der Wunsch von dir ist, es ist genau dieser Punkt, genau diese Wahrheit. Gott liebt dich trotzdem. Gott liebt dich trotzdem. Auch wenn wir vielleicht schon lange für unseren Wunsch beten und sich scheinbar über Jahre nichts verändert. Gott liebt dich trotzdem. Das dürfen wir niemals vergessen. Das dürfen wir uns auch nicht aus unserem Herzen oder aus unserem Verstand wischen lassen, sondern wir dürfen immer wieder daran festhalten. Und wenn es sich auch hart anhört, müssen wir an der Stelle auch sagen, dass Gott niemandem von uns eine Ehe versprochen hat, niemandem von uns Kinder versprochen hat, niemandem von uns Gesundheit versprochen hat. In der Beziehung mit Jesus, mit Gott, ist das nicht so ein All-Inclusive-Paket, wo all diese Punkte mitgeliefert werden. Das steht nirgendwo in der Bibel, das finden wir an keiner Stelle. Aber was Gott dir und mir ohne Wenn und Aber verspricht, ist seine grenzenlose Liebe für dein ganzes Leben hier auf der Erde und erst recht danach. Und wenn ich weiß, dass ein allmächtiger, ein gütiger, ein treuer Gott mich uneingeschränkt liebt, dann wären wir doch schlecht beraten, wenn wir nicht ihn und lieber unsere Wünsche wählen würden. Lieber Gottes unendliche Liebe als den gut bezahlten Job, als den Partner, als Gesundheit, als was auch immer. Lasst uns an Gott festhalten, an seiner Liebe, egal was in unserem Leben gerade passiert. Und uns immer wieder sagen, einander und uns selbst, Gott liebt mich trotzdem. Gott liebt mich trotzdem. Und er möchte sogar durch seinen Geist aus uns heraus, in uns drinnen, diese Wahrheit aufrichten, aufrechthalten und ganz tief in unsere Identität hineinschreiben. Das war der erste Punkt. Den zweiten Punkt hatte Barbara ganz am Ende erwähnt. Eigeninitiative zeigen. Eigeninitiative zeigen. Egal, ob du Single bist oder verheiratet, ob alt oder jung, ob mit 5 Kindern oder ohne, lasst uns aufeinander zugehen. Lasst uns aufeinander zugehen und uns näher kennenlernen. Nach dem Gottesdienst könnte jeder von uns natürlich wieder zu seinen 2, 3 Freunden gehen und zum 100. Mal über die Inflation, das Wetter, die Fußballergebnisse meckern. Klar, können wir machen, jeden Sonntag neu. Aber wir können natürlich auch die Menschen wahrnehmen, die wir noch nicht kennen. Egal, ob sie neu sind in der Gemeinde oder ich sie einfach noch nicht kennengelernt habe. Lasst uns diese Gelegenheit nutzen. Dafür ist Gemeinde da. Es ist ein Wohlwollen da, wie Barbara es gesagt hatte. Lasst uns das einfach in Anspruch nehmen und da aufeinander zugehen. Und einfach vielleicht mal rübergehen und sagen, wir kennen uns noch nicht. Ich heiße Erich, wer bist du? Und wenn dann nach 4, 5 Sätzen das Gespräch zu Ende ist, dann ist das so. Dann lasst uns Lebewohl sagen und weitergehen. Kein Problem. Aber ich verspreche euch, dass in vielen solcher Momente wirklich Gespräche entstehen werden, Beziehungen anfangen zu wachsen, die uns und den anderen total bereichern. Also lasst uns das einfach ausprobieren. Und wenn du es noch nie gemacht hast, dann heute nach dem Gottesdienst zum ersten Mal. Geh einfach auf jemanden zu, den du noch nicht kennst. Sprich ihn an und schau, was sich daraus entwickelt. Es kann nichts Schlimmes passieren. Es kann wirklich nichts Schlimmes passieren. Initiative zeigen kann aber noch einen Schritt weiter gehen als nur dieses Kennenlernen. Und ich fand das so toll, was Barbara alles an Beispielen erwähnt hat. Wir können als Gemeinde ein Ort sein, wo Ehepaare, Familien, Alleinstehende, alt und jung, egal zu welcher Gruppe wir uns zählen, wo wir einfach füreinander da sein können. Wo wir nicht irgendwie ganz plump, so wie Barbara gesagt hat, so von oben herab, du brauchst ja meine Hilfe, aber wo wir vielleicht schon über Wochen oder Monate hinweg immer wieder Kontakt hatten, Gespräche entstanden sind, da lasst uns doch einfach etwas mehr investieren. Eigeninitiative zeigen und einladen. Oder mich selbst einladen. Für eine Familie, hey, ob wir jetzt für 5 Personen kochen oder für 6, ist kein großer Unterschied. Also hab den Mut, dich einfach mal einzuladen, bei anderen Leuten, bei Familien und sei dabei, lerne ihr Leben kennen, ihr Alltag, ihren Sonntagnachmittag, wie auch immer. Als Großfamilie sollte man natürlich vorsichtig sein, sich bei Alleinstehenden einzuladen. Ich glaube, wenn man das zu oft macht, dann werden sie irgendwann einen großen Bogen um uns machen. Aber lasst uns eigeninitiativ sein. Lasst uns diese Begegnung suchen und dann auch vertiefen. Vertiefen und wirklich Familie im weitesten Sinne des Wortes gründen und gemeinsam unterwegs sein. Und ich glaube, wenn wir diese Art von Beziehungen, von Gemeinschaft und Miteinander leben, dann werden alle einen Einblick in das Leben der anderen gewinnen können und so Gemeinschaft lernen zu leben und Leben zu teilen. Und ich glaube, das ist dann etwas, was uns als Gemeinde stark macht, was jeden Einzelnen stark macht, aber auch uns als Gemeinde, was uns dann in die Zukunft tragen wird mit all den Herausforderungen, die auf uns zukommen werden. Und lasst uns da eine Gemeinde sein, wo das wirklich komplikationslos möglich ist, wo Vorurteile oder Gedankengebäude über andere Lebensformen da sind, die dann einstürzen und wo wir einfach einander begegnen und füreinander da sind und uns wertschätzen und einladen und Leben teilen. Aber dafür müssen du und ich Initiative zeigen. Da müssen wir aufeinander zugehen, Einladungen aussprechen, unser Herz öffnen, Leben teilen und so dann diese Art von Miteinander und Gemeinschaft fördern. Das ist unser Wunsch, das ist Teil unserer Vision für die nächsten Jahre. Aber es fängt damit an, dass du und ich einen ersten Schritt gehen und Initiative zeigen. Die Predigt war heute etwas länger, sehe ich gerade. Aber ich musste ja auch die ganze Predigtserie einleiten, das zählen wir mal nicht dazu. Lasst mich zum Schluss nur noch einen Vers einblenden und mit euch lesen, der diese beiden letzten Punkte gut zusammenfasst, finde ich. Aus Johannes 1, Vers 12, da steht, all denen jedoch, die ihn, also Jesus, all denen jedoch, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein, zu werden. Und hier sehen wir auf der einen Seite die unbeschreibliche Liebe Gottes. Gott liebt mich trotzdem. Und das gilt für alle Zeit, weil er treu ist, unendlich treu. Das können wir uns nicht vorstellen. Seine Liebe steht immer zur Verfügung. Und jeder, der anfängt, an Jesus zu glauben, wird in seine Familie hineingeliebt, hineingestellt, adoptiert. Und dadurch, dass wir alle als Nachfolger Jesu in diese Familie hineingestellt wurden, sind wir automatisch eine gemeinsame Familie und können zusammen Leben gestalten und Leben teilen. Und ich glaube, je mehr wir als ganze Gemeinde genau das leben, desto mehr wird jeder Einzelne von uns glücklicher, erfüllter und geliebter sein. Und genau das ist das, was Gott von Anfang an in uns hineingelegt hat, dass wir das spüren, geliebt zu sein, Erfüllung zu erfahren und glücklich zu sein. Lasst uns als Gemeinde alles daran setzen, dass wir immer mehr in diese Kultur hineinwachsen und das Kennzeichen unserer Gemeinde wird. Amen.